Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten.
Bei uns geht es immer schnell dann auch drumherum, dass wir über Dinge reden, von Dingen träumen. Ja, von der Vergangenheit träumen, aber die Realität sieht anders aus. Die Realität sieht so aus, dass wenn wir als Mannschaft funktionieren, dann sind wir in jedem Spiel konkurrenzfähig und wenn irgendwo ein Prozentpunkt fehlt, kriegen wir auf den Deckel. Das ist die Realität beim SV Werder Bremen im Jahre 2025.
Ja, ein sichtlich angefasster und brodelnder Coach Ole Werner nach der Auswärtspleite in Freiburg. 0:5. Eindeutiger kann eine Niederlage kaum sein und es fühlt sich an, als sei die Mannschaft in einer ganz bösen Abwärtsspirale gefangen, aus der sie derzeit aus eigenen Kräften irgendwie nicht rauskommen mag. Besprechen wir alles mit euch. Eure Beiträge gingen an die 0160 9821 3x die 8 und die 4. Und ich kann euch sagen, da gab es einiges zu lesen und zu hören. Eure Herzen sind schwer, aber wir waren die ganze Nacht für euch da und damit moin zum Nachspieldeich. Ja, in Freiburg kann man sich ja eigentlich ganz gut einmuckeln. Das ist eine sehr pittoreske Stadt, heile Weltidylle. Und dort war gestern mein Deichstubenkollege Malte Bürger. Da habe ich mich gefragt, Malte, was macht das so mit einem, wenn man so diese Schwarzwald-Klinik-Atmosphäre um sich hat und sich dann so einen Kick angucken muss, mein Lieber.
Ja, moin erstmal. Moin. Hallo. Ja, also ich habe ja auch keinen Hehl daraus gemacht, dass ich diese Stadt wirklich sehr, sehr mag und die Region. Und das hat auch tatsächlich der gestrige Abend nicht geändert. Aber es war schon ein herber Schlag ins Kontor. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass Werder hier so einen blutleeren Auftritt vor allem in der zweiten Hälfte hinlegen würde. Das hat mich schon sehr, sehr schockiert. Ich hatte im Vorfeld ja gesagt, ich wünsche mir eine Reaktion nach diesem Spiel gegen Hoffenheim, dass die Reaktion dann so ausfällt und es wirklich noch schlimmer kommt. Hätte ich echt nicht gedacht und ich glaube tatsächlich, also wir haben wirklich einiges zu bereden.
Ja, du hättest das vielleicht nochmal schärfen sollen mit der Reaktion, welche du dir denn da genau wünschst.
Ja.
In der Tat haben wir zwei uns ja gestern kurz ausgetauscht. Das machen wir immer nach dem Spiel, um einmal festzulegen, was wollen wir denn in den Blick nehmen. Und da hatten wir ja wirklich so einen Common Sense und haben gesagt, du, wir machen den kürzesten Podcast der Welt. Wir haben eigentlich überhaupt keinen Bock, in diese ganzen Einzelleistungen reinzuschauen. Ich muss allerdings auch sagen, wir können uns nicht so ganz aus der Verantwortung ziehen. Was Klar. wir uns aber heute vorgenommen haben, ist, ich nenne es ja den Psychologie-Podcast, also mal ein bisschen genauer hinzuschauen, was ist da eigentlich gestern in den Köpfen vor allem passiert? Und wir wollen gar nicht so sehr in die Einzelleistungen schauen. Ich kann nur sagen, 8x die Note 5, ich glaube, da brauchen wir jetzt keinen rausziehen, der besonders schlecht war, sondern das sagt einiges aus über die Leistung, die da gestern aufs Feld gebracht wurde.
Ja, genau. Also da war wirklich von Anfang bis Ende stimmte da nicht viel. Es gab sicherlich den einen oder anderen, der noch ein bisschen Bemühen gezeigt hat. Und aber trotzdem, das war unter dem Strich viel, viel, viel zu wenig. Und es scheint ja auch wirklich so zu sein, dass da wirklich ein tiefgreifendes Problem vorhanden ist. Da wurde ja im Nachgang wirklich sehr, sehr offen kommuniziert, wo die Probleme liegen. Was ja auch sehr schön ist, dass das offen kommuniziert wird. Aber diese Deutlichkeit zeigt ja eben doch, dass das nicht mal eben nur so irgendein Manko ist, was nicht abzustellen stellen ist, sondern dass die Spieler eben auch untereinander anscheinend gerade nicht richtig harmonieren und funktionieren. Da wurde immer wieder dieser Teamgedanke erwähnt ja. und das ist, glaube ich, das Beängstigende, weil das ja genau das ist, worüber sich die Mannschaft im Laufe der Hinrunde vor allem definiert hat. Und dass jetzt dann eben ja mit Nachdruck erwähnt wird, dass die Spieler sich momentan untereinander die Schuld zuweisen, vorne gesagt wird, die hinten haben Schuld und umgekehrt, ist natürlich ein ganz, ganz beängstigendes Zeichen.
Ja, ich war total überrascht. Also Ole Werner gestern in der PK nach außen noch einigermaßen gefasst. Aber jeder, der ihn kennt und der weiß, wie der in Pressekonferenzen normalerweise agiert, weiß, innerlich muss der echt gekocht haben. Also ich habe mich gefragt, was geht gerade in ihm vor? Er war für seine Verhältnisse ungewohnt offen, du hast es gerade angesprochen, hat wirklich seine Spieler kritisch in den Blick genommen und er hat eben immer wieder diesen einen Punkt gebracht. Er hat die Spieler ermahnt, hat dafür geworben, dass sie im Spiel bei sich anfangen sollen und nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen. Hat er auch nochmal so dieses Gefälle zwischen Defensive, Offensive aufgemacht. Nimm uns nochmal ein bisschen stärker mit rein. Wenn es an diesem Mannschaftsgedanken gerade mangelt, warum ist der verloren gegangen und gab es vor allem auch irgendwie so einen bestimmten Vorfall, so ein Big Bang, der jetzt ausgelöst hat, dass da jeder irgendwie für sich vor sich hin spielt?
Ja, so genau wissen wir das natürlich auch nicht, aber es scheint ja irgendeinen größeren Vorfall da gegeben zu haben. Es ist auf jeden Fall natürlich so, dass du mit überhaupt keinen guten Ergebnissen in diese Saison dieses Jahr gestartet bist und das im Prinzip alles so ein bisschen umgeworfen hat. Dann keimt natürlich eine Unzufriedenheit auf. Dann guckst du, wo liegen die Probleme, ne? Dann fallen vorne ja durchaus Tore in dem einen oder anderen Spiel, aber hinten klappt's dann nicht. Da ist natürlich sehr schnell dann irgendwie auch der Gedanke da zu sagen, naja, wir können ja nicht noch mehr mit verteidigen. Was sollen wir denn da hinten machen? Ihr müsst auch mal selber was wegverteidigen. Und schon bist du schnell, jeder, der mal Mannschaftssport gemacht hat, da werden Konflikte mit deutlichen Worten gelöst, dann werden gern auch mal Eitelkeiten verletzt. Und wir sehen ja alle, dass das defensiv da einige Probleme gibt, aber es ist halt wirklich zu einfach zu sagen, dass nur diese Spieler da hinten drin das Problem sind, weil die Defensive beginnt bei Werder eben sehr, sehr weit vorne. Und wenn von vorne beim Angriff nicht eben schon mit gegen den Ball vernünftig gearbeitet wird, dann hat Werder enorme Probleme. Dazu kommt eben, und das wird immer deutlicher, dass dieser Wegfall von Jens Day und Marco Friedl für diese Mannschaft, für diesen Kader einfach nicht zu kompensieren ist. Und das führt natürlich alles dazu, dass du als Spieler momentan einfach keine Lösung, keinen Ausweg siehst. Natürlich haben die da nicht gerne gestern mit 0-5 verloren, aber diese stehen da natürlich auch hinterher da und fragen sich, ja, warum klappt's denn eigentlich nicht? Verlieren ein bisschen das Vertrauen in dieses Spiel. Mittel, was sie lange ausgezeichnet hat, weil das eben jetzt plötzlich einfach nicht mehr klappt, weil die Gegner viel, viel besser wissen, wie wer da spielt. Und ich glaube schon, dass es intern viel geredet wurde und es gibt eben auch starke Charaktere in dieser Mannschaft und stark meine ich in diesem Zusammenhang, dass die halt wortgewaltig sind. Und da wird sicherlich auch mal gesagt werden, der ein oder andere muss mehr machen. Das kommt natürlich dann auch nicht gut an. Niemand hört sich gerne Woche für Woche an, dass er schlecht war. Und sowas wird intern, glaube ich, sehr, sehr häufig passieren, wo wir von außen immer sagen, reden die denn überhaupt darüber, wenn sie verloren haben? Ja, das werden sie tun und das haben sie wahrscheinlich in aller Deutlichkeit getan.
Ja, das haben sie in aller Deutlichkeit getan, aber offensichtlich haben sie dabei ja nicht die Schuld bei sich selbst gesucht, weil Ole hat das ja eindeutig gesagt. Also dieses ist ja immer wieder drauf eingegangen gestern, glaube ich, irgendwie insgesamt dreimal, dass er gesagt hat, konzentriert euch auf euch selbst und zeigt nicht mit dem Finger auf andere. Impliziert, dass das hinter den Kulissen offensichtlich so gewesen ist. Und da frage ich mich, also wen siehst du da denn so im Lied? Was glaubst du, du hast gerade gesagt, starke Charaktere, also wer ist klassischerweise so unterwegs, dass er sagt so, ihr erstmal seht zu, dass ihr klarkommt, so bei mir ist alles fein. Weil irgendwie traut man das doch auch keinem zu. Ich meine, wenn du eine Mannschaft bist, hast du doch auch einen Teamgeist. Oder ist dieser Teamgeist, sitzt der nicht mehr mit in der Mannschaft? Und in der Kabine.
Ja, genau, das ist der Frage. Das ist die Frage, ob es mit diesem Teamgeist, der wird natürlich auch immer gelobt, wenn es funktioniert, ist ja auch klar. Hm. Und der heiligt aber natürlich auch nicht alle Mittel. Also wenn du schlecht spielst, dann brauchst du diesen Teamgeist, aber gerade dann ist natürlich auch sehr schwer, als Einheit zu fungieren. Und ich würde da jetzt nicht einen Spieler rausgreifen, exemplarisch, der sagt, ihr da macht das nicht richtig. Aber untereinander wird wahrscheinlich natürlich auch sehr intensiv diskutiert werden, wer hat's denn nun irgendwie verbockt. Und wenn dann halt ein Gegentor fällt und ich sag mal, das entsteht über die linke Seite und das ist vielleicht spielentscheidend, dann wird natürlich im Nachgang darüber geredet, ja, das darfst du so aber auf der linken Seite ja auch nicht spielen. Und dann fühlt sich natürlich jemand auf der linken Seite sehr, sehr schnell angegriffen, sicherlich auch gerechtfertigt, aber das ist natürlich nichts, was innerhalb dieses Teams für eine gute Chemie sorgt. Und wenn Ole Werner dann tatsächlich hinterher eben sagt, es ist sehr einfach, auf andere zu zeigen, man wird definitiv jemanden finden, der schlecht war. Das bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, dass man selber nicht noch viel schlechter war. Und diesen Satz fand ich eigentlich sehr stark, weil der eben auch nochmal dieses ganze Dilemma zeigt. Also selbst wenn da intern gemeckert wird, es ist auch keiner da, der sich jetzt aufdrängt, es besser zu machen.
Ja, und er hat sich selbst eben auch in die Pflicht genommen. Welche Punkte sieht er denn bei sich? Wo ist er selbstkritisch?
Naja, er ist der Mann, der verantwortlich ist für diese Mannschaft und für diese Leistung. Wenn du 0-5 in Freiburg untergehst, nach einer desolaten zweiten Hälfte, dann sitzt der Trainer da natürlich mit im Boot. Das ist einerseits taktischer Natur, die geht halt nicht auf. Wer da spielt, wir haben letzte Woche schon drüber geredet, meistens mit Plan A. Und wenn der nicht funktioniert, hat wer da ein riesiges Problem, weil es einfach keinen Plan B gibt. Und das war auch gestern deutlich zu sehen. Du hast diesen dieses Spiel, was du in der ersten Halbzeit noch einigermaßen okay gestaltest, aber durch wieder mal hanebüchene Fehler in Rückstand gerätst, verschießt den Elfmeter, okay, von mir aus, aber geschenkt unterm Strich, gehst mit einem 0-2 raus und spielst einfach so weiter. Und aber es hat, klappt halt trotzdem weiter ja. nicht. Und da sitzt der Trainer natürlich mit im Boot, weil er diese Entscheidung mit zu verantworten hat.
Genau, aber hat er das explizit so benannt oder ist er eher oberflächlich geblieben?
Natürlich bleibt er da im ersten Moment erstmal oberflächlich. Es ist sicherlich auch ein Teil des Gesamtproblems, dass Werder da nicht variabel genug ist. Aber dass Werder nicht variabel genug ist, hängt eben auch damit zusammen, dass diese Mannschaft intern offenkundig große Probleme hat, überhaupt zu ihrem Spiel zu finden. Also sie schafft es ja aktuell nicht mal, Plan A vernünftig umzusetzen. Und dann wird es natürlich auch mit Plan B sehr, sehr schwierig.
Ja, also von Kreativität sind wir ganz weit entfernt. Da bin ich bei dir. Geht erstmal um die Basis, die wieder hergestellt werden muss. Und so ist auch der Frust der Fans verdammt groß. Wir haben von euch viele Reaktionen bekommen. Da ist von Bankrotterklärung über Blamage und Frechheit bis hin zu Entsetzen alles dabei an Wörtern, ja, die gefallen sind. Und das ist total selbstverständlich, total, wie ich finde. Ja. Denn mehr Ernüchterung geht wohl nicht an einem Samstagmorgen. Richard aus Meerbusch bei Düsseldorf, da war ich übrigens gestern noch, fährt zu jedem Heimspiel nach Bremen und gehört zum Kreis der bitter Enttäuschten.
Man sollte einmal darüber nachdenken, die Spieler, die wir gekauft haben, wo die stehen und was die tun und was die bisher gebracht haben. Und dann sollte man sich einmal darüber Gedanken machen, ob es richtig wäre, zu diesem Zeitpunkt mit Ole Werner zu verlängern. Die Gesamtsituation, wie sie jetzt aussieht, erinnert mich sehr stark an die Geschichte mit unserem früheren Trainer. Also, darüber einmal nachdenken. Das wäre sicherlich nicht schlecht.
Ja, Malte, ich habe drauf gewartet, dass der erste Beitrag kommt, in dem Ole Werner angezählt wird. Ich weiß, du bist davon kein Fan, aber ich möchte diesen Aspekt trotzdem heute gerne mit reinnehmen. Allein schon deshalb, weil eben Ole Werner selbst sehr streng mit sich ins Gericht gegangen ist. Kannst du nachvollziehen, was Richard hier einbringt, nämlich, dass er kaum eine Entwicklung bei neuen Spielern sieht?
Ach, das ist immer schwierig zu sagen. Ich finde, dass du schon bei dem einen oder anderen Spieler merkst, dass er natürlich nach gewisser Anlaufzeit funktioniert. Und diese Schnellentwicklung, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass Werder einfach nicht Spieler kaufen kann, die sofort funktionieren, sondern eben auch Spieler nur holen oder sich auch leihen kann, die eine gewisse Zeit brauchen. Jetzt ist ein Derrick Köhn zum Beispiel schon eine längere Zeit da. Da würde ich jetzt aber gar nicht mal unbedingt sagen, dass das nur am Trainer liegt, dass der so wechselhaft spielt, sondern eben auch, weil dieses Gesamtgefüge einfach nicht passt. Und wenn diese Mannschaft es eben schafft, sich untereinander zu unterstützen, da sind wir immer wieder bei dem Dauerthema, dann ist es auch einfacher, Fußball zu spielen. Und diese Unterstützung ist momentan einfach nicht vorhanden. Und da jetzt, ja, der Trainer ist Teil dieses gesamten Problems, und da nimmt er sich nicht aus und da darf er auch nicht ausgenommen werden. Jetzt aber direkt eine Trainerdiskussion aufzumachen, finde ich dann doch ja sehr, sehr fragwürdig. Natürlich muss sich Ole Werner jetzt daran messen lassen, wie er diese Mannschaft aus dieser Misere wieder herausführt. Das ist ja gar keine Frage. Aber jetzt dann gleich wieder komplett den Stab zu brechen und auch den Trainer da an die Wand zu nageln. Ja, er hängt damit drin, eben auch, weil Werder taktisch sicherlich variabler agieren muss und nicht mehr so ausbrechenbar sein darf. Aber er hat eben auch in der Vergangenheit vieles richtig gemacht und aus einem Kader, und da wird ja auch immer wieder drüber geredet, dass dieser Kader vielleicht für den einen oder anderen nicht gut genug und schon mal gar nicht breit genug ist. Und aus diesem Kader hat er eben auch sehr viel rausgeholt. Und jetzt leidet natürlich auch ein Ole Werner darunter, dass eben elementar wichtige Spieler nicht dabei sind.
Und wenn es um die Spieler geht und den Kader und auch Transfers, ist ja nicht nur Ole Werner in der Verantwortung, sondern natürlich
genau, da muss man die handelnden Personen natürlich dann auch, richtig.
Genau, und da steigt jetzt ganz kurz, ich weiß, du willst da noch ganz viel zu sagen, aber ich würde dir gerne noch mal ein bisschen Futter mitgeben, auch wenn du eigentlich von alleine hier verbal läufst, ne? Also im Grunde, weiß ich nicht, brauchst du mich eigentlich noch heute?
Doch, ich bitte darum.
Okay, weil ich würde gern Hacki, übrigens Supername, aus Gutweiler bei Trier mit reinnehmen. Der hat noch
Wutweiler?
Ein paar Gedanken. Gutweiler bei Trier.
Ach so, ich hatte Wut verstanden. Ich dachte, besser kann es ja gar nicht passen. Aber Gutweiler,
heute bestimmt Wutweiler auch bei Hacki. Also Hacki, wenn es Wutweiler ist, schreib uns nochmal. Aber ich hatte Gutweiler gelesen, weil wir wollen ja jetzt nicht alles über Bord werfen hier, ne? Also auch Ortsnamen nicht. Wir wollen ein bisschen beim Konzept bleiben. So, also er schreibt, der Trainer entwickelt die Mannschaft nicht weiter, hat keinen Plan B. Er setzt ebenfalls nicht auf junge Spieler. Ständig auf Jung, Veljkovic, Bittencourt zu setzen, deren Maximum an guten Tagen das untere Mittelmaß ist. Statt auf junge Spieler zu setzen, die sich die darüber hinaus entwickeln können. Genau wie letzte Saison wollte Made links liegen zu lassen, auf Duxch zu setzen. Diese Spieler, die wir mal in unseren Reihen hatten und auf die nicht gesetzt wurde, spielen nun woanders groß auf. Wollte Made, Dingschi, um nur ein paar zu nennen, Beste gehört noch dazu. Mit diesem Trainer ist nicht nur die Verwaltung des Status Quo das Maximum. Will man junge Spieler entwickeln, taktisch variabel agieren und ansehnlichen Fußball sehen, dann muss man sich um einen anderen Trainer bemühen. Finde ich ganz spannend. Also er hat ja recht, es gab in der Vergangenheit eben diese Abgänge, die haben wirklich wehgetan. Dingschi gehörte dazu, tatsächlich wollte Made. Jetzt ist aber die Frage, kann man das Ole Werner vorwerfen, dass er nicht gut genug auf junge Spieler setzt, die zu wenig einbindet, zu wenig fördert? Nochmal, also Ole Werner wird hier angezählt, du nimmst ihn in Schutz und sagst nein. Da dürfen wir jetzt nicht hin zu dieser Debatte. Aber das sind ja schlagkräftige Argumente, die Hacki hier reinbringt.
Ja, natürlich, aber es sind halt auch immer wieder die gleichen Argumente. Natürlich sind es dieselben, also sind diese Personalien bitter gewesen und natürlich hängt da der Trainer mit drin. Und das haben wir ja auch hier an dieser Stelle schon sehr, sehr häufig gesprochen. Im Umkehrschluss kann ich aber auch ganz kühn fragen, auf welchen jungen Spieler willst du denn im Moment setzen? Julian Malatini, ja, der könntest du nehmen, aber der kommt gerade aus einer Verletzung. Hat jetzt gestern ein paar Minuten bekommen. Den jetzt einfach reinzuwerfen, garantiert dir auch noch nichts. Also der braucht auch noch ein bisschen körperliche Konstanz wieder, um wirklich ein Faktor zu sein. Ansonsten bin ich auch der Meinung, dass der definitiv einer dieser jungen Spieler ist, die häufiger zum Einsatz kommen müssen. Und ich glaube auch, dass er das in der kommenden Saison definitiv tun wird. Aber ansonsten, wenn mir jetzt wieder jemand mit Skelly Alvero kommt, verstehe ich nicht. Ich sehe den dauerhaft im Training, ich sehe den in den Spielen und der liefert für mich wirklich 0,0 Argumente, den momentan in die Startelf oder sonst wohin zu stellen. Und dann gehst du vielleicht auch mit 0,5er Platz und dann möchte ich aber hören, dass die Fans hier bei uns im Podcast hinterher sagen, oh ja, ey, wir haben zwar verloren, aber die jungen Leute haben wenigstens gespielt. Das ist ganz wichtig für deren Entwicklung. Ein Isaac Hansen-Aröhn, sicherlich technisch super Spieler gewesen, aber der wurde nicht grundlos verliehen, weil der einfach körperlich überhaupt kein Faktor ist in der Bundesliga. Und wir sehen, dass ein erfahrener Spieler wie ein Leonardo Bittencourt im Mittelfeld erhebliche Probleme hat, der das wahrscheinlich eher altersbedingt, aber da kommt dann so ein junger Spieler wie ein Isaac Hansen-Aröhn, der per se schon mal offensiver veranlagt ist, würde auf der Achterposition auch momentan überhaupt nicht stattfinden. Also zeigt mir da die jungen Spieler, die es da momentan gibt. Von mir aus noch ein Mio Backhaus, ja, den gibt es, dass der einem garantiert, der hält mehr von diesen Bällen, die aufs Tor fliegen, als ein Michael Zetterer. Den Nachweis kannst du momentan auch nicht bringen. Und einen Torwart auszuwechseln ja während der Saison ist... Ne? Ja. Nee, Kolke ist ja die 3, also das Thema ist ja geklärt, also Backhaus wäre ja die 2 und der legitime Nachfolger und natürlich kannst du sagen, der sollte bleiben oder der muss spielen, damit er auch langfristig bleibt, weil sonst verabschiedet der sich vielleicht auch, aber wie gesagt, diese Garantie, jetzt einfach die Nummer 1 zu wechseln, gibt's ja auch nicht und irgendwann verfällst du dann in blanken Aktionismus. Also ich gehe da gerne mit, wenn da genügend junge Spieler im Kader vorhanden wären, die diese Qualität sofort mitbringen würden, aber das sehe ich halt im Moment nicht und das ist dann auch dem Trainer schwer anzulasten. Ja, er setzt gerne auf Verlässlichkeiten, auf die Spieler, die in der Vergangenheit schon gezeigt haben, dass sie es können. Und richtig ist aber natürlich auch, dass diese Spieler ihn jetzt sehr häufig enttäuschen. Und das ist dieses Dilemma, in dem er sich gerade bewegt. Und da muss er den Ausweg jetzt finden. Und das wird ganz, ganz schwierige Aufgabe, weil im Prinzip alle im Kader gerade nicht ansatzweise an ihr Leistungsmaximum herankommen.
Okay, das heißt aber im Umkehrschluss auch, wenn wir nochmal auf Woltemade und Dingschi schauen, auf die Abgänge, also im Grunde gab es da gar kein Learning, weil das brauchte es nicht. Im Grunde gibt es keine Alternative momentan.
Ja, genau. Und es war ja auch, also du hättest einen Nick Woltemade am Ende auch nicht halten können. Der hat jetzt in weiß nicht wie vielen Interviews hinterher betont, dass das einfach auch ein Traumverein für ihn war. Der hat eine familiäre Verbindung zum VfB Stuttgart. Der ist als Kind im Mario Gomez-Trikot rumgelaufen. Der wollte einfach auch mal für diesen Club spielen. Sein Opa, großer Fan. Also es gibt jede Menge Verbindungen. Den hättest du wahrscheinlich auch am Ende mit einem Stammplatz in Bremen nicht halten können, wenn die Champions League winkt. Okay, das hat am Ende nicht geklappt, weil er da nicht nominiert wurde. Aber er blüht halt jetzt total in der Bundesliga auf. Auf diesen Weg hätte er dir in Bremen nicht garantieren können, weil er auch in Bremen, sind wir auch mal ehrlich, als er eingesetzt wurde, da kann man natürlich jetzt argumentieren, er wurde vielleicht nicht richtig eingesetzt, aber als er eingesetzt wurde, jetzt auch nicht die Bäume ausgerissen hat. Bei einem Ehren-Dingschi genauso. Ich habe mit dem gestern noch kurz sprechen können, haben wir natürlich wieder nachgefragt, wie es denn so für ihn eigentlich so ist immer noch. Ist das immer noch ein besonderes Spiel gegen Werder oder kehrt da mal langsam Normalität ein? Und er sagt, ja, also es ist schon immer noch besonders, ist halt Heimatstadt und mein alter Lieblingsverein. Aber ehrlich gesagt, also dass ich den jetzt wehtue, das spielt während des Spiels keine Rolle. Du willst einfach nur gewinnen und hinterher lachst du drüber. Und er stand dann so und sagte, ja, meine Quote ist ja auch ganz gut. Der hat tatsächlich alle 4 Spiele, seitdem er bei Werder weg ist, mit Heidenheim und Freiburg gegen Werder gewonnen. Gestern auch noch wieder ein Tor vorbereitet. Also der ist auch glücklich, dass er da weg ist. Natürlich hätte der sich als Kind gewünscht, für Werder diese große Karriere hinzulegen. Und das ist sicherlich ein Versäumnis, dass sich die Verantwortlichen und auch Ole Werner ankreiden müssen.
Genau.
Aber dass es in diesem einen Fall so explizit ist, bedeutet nicht, dass insgesamt mit der Jugend schlecht gearbeitet wird.
Und das ist jetzt keine klassische Blaupause, weil bei Dingschi gab es ja tatsächlich diese kritischen Töne. Aber wir wollen jetzt gar nicht so sehr in der Vergangenheit rumwühlen, sondern wir wollen jetzt auch mal nach vorne gucken. Auf einen Beitrag, in dem der Coach verteidigt wird. Hier schreibt einer, ein Nee von euch: Ich bin wenigstens dankbar, dass Ole so deutliche Worte findet. Ich frage mich, ob es in der Mannschaft keinen gibt, der mal ordentlich rauslässt, wie Schiete die Mannschaft gerade spielt. Und danach sind sie dann alle wieder wach. Bei uns gibt es in der Regel immer einen, der nach 3 Gegentoren rumschreit. Und das zeigt dann Wirkung. Mich persönlich übrigens stören immer direkt die Fans, die sich dann auf den Trainer stürzen und ihn draußen sehen wollen. Ja, da sind wir wieder beim Thema, ne? Wer ist in der Verantwortung? In der Regel ist das ja der Kapitän. Du hast jetzt gesagt, Stay und Friedel sind die Führungsspieler auf dem Platz oder die kommunikativen Achsen, wie wir letzte Folge rausgearbeitet haben. Aber nochmal, also siehst du vielleicht einen, der vom Charakter her jetzt einfach das Ruder in die Hand nimmt, weil viel Zeit ist bis Bielefeld nicht mehr. Und jetzt wirklich vermag, die Mannschaft anzuführen und zu sagen, so hier, ich bin euer Robin Hood und es wird alles gut am Dienstag.
Nee, tatsächlich nicht, da bin ich ganz ehrlich. Also es gibt sicherlich Spieler, die Führungscharakter haben. Niklas Stark kann das. Der kann, wenn der Topleistung zeigt, ist der ein sehr, sehr guter Abwehrchef. Das funktioniert gut, der ist Bundesliga erprobt, der hat einiges schon erlebt in dieser Liga. Leonardo Bittencourt, wie gesagt, der kann nicht nur den Mund aufmachen, sondern der kann auch giftig spielen. Und es gibt noch so 2, 3 Spieler, die sicherlich auch die mit Leistung, aber auch mit verbalen Mitteln da vorangehen können. Vielleicht ist es gut, dass Jens Day wieder da ist, weil der auf dem Platz einfach mit am besten ausdrückt, was Werder fehlt, nämlich dieses unbedingte Stemmen gegen Widerstände. Ich glaube trotzdem, dass da intern, da bin ich wieder bei dem Thema, da wird laut geredet, da wird auch auf den Tisch gehauen und niemand nimmt das einfach nur so hin. Die sind jetzt nicht gestern Abend noch nach Bremen zurückgeflogen, Werder heute trainieren und machen jetzt Urlaub bis Dienstag. Also die werden alle in Anführungszeichen da richtig kotzen, dass denen das passiert ist, aber die wissen halt gerade keinen Ausweg und das ist jetzt auch viel zu einfach gesagt, dass da A, einer auf den Tisch hauen muss, B, müssen alle einfach nochmal 20% mehr laufen und natürlich muss die gute alte Grätsche wieder rausgepackt werden oder so. Das ist zu einfach, das ist auch nicht Werder. Werder ist sicherlich Leidenschaft, aber Werder ist auch spielerisches Mittel. Das hat uns in der Hinrunde auch sehr erfreut, was die Mannschaft da gemacht hat. Es sind viele kleine einzelne Probleme. Du musst mit den einfachen erstmal anfangen und die irgendwie wegschaufeln. Ja. Und da muss jeder tatsächlich bereit zu sein, diese auch anzupacken. Und das ist diese Erkenntnis auch aus den Worten von Ole Werner, dass dazu die Mannschaft aktuell anscheinend nicht bereit ist.
Ja, und Werder ist eben auch ruhig und besonnen. Schreien hilft in der Regel ja auch nicht. Die Frage ist, was jetzt wirken kann, dass wieder das Gemeinschaftsgefühl entsteht, dass alle wieder füreinander da sind. Da sind wir dann beim Psychologie-Podcast. Ich würde aber gerne mal auf einen weiteren Punkt schauen. Da sind wir nämlich dann doch wieder beim Trainer. Das ist nämlich das Thema Matchplan. Wir nehmen jetzt einmal den Spielverlauf in Freiburg in den Blick. Und immer wenn wir das tun, kommt unser Deichstubenfreund und Taktikexperte Tobi Escher ins Spiel. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Es gibt so Tage im Leben, da rutscht man auf der Bananenschale aus und landet direkt in der Hundekacke. So einen Tag hat Werder Bremen gegen den SC Freiburg erlebt. Werder fand einfach gar keine Lösung gegen das Spielsystem der Freiburger. Freiburg hat das Spiel eher passiv begonnen. Sie haben zwar nominell ein 4-4-2 aufgestellt, gegen den Ball entstand jedoch immer wieder eine Fünferkette. Ritz-Doan ließ sich aus der Mittelfeldreihe in die Abwehr fallen, um Derrick Köhn zu verfolgen. Freiburg achtete vor allem darauf, dass Romano Schmid nicht aufdrehen konnte. Auch dafür war Doan wichtig. Doan hat dann mit Hilfe von Sidia und mit Hilfe der Sechser so ein Dreieck gebildet auf dem Flügel, in dem Schmid dann immer von einem oder 2 Gegenspielern attackiert wurde. Bremen hatte dann wenig Ideen, wie sie dieses 5-3-2 bespielen sollen. Das war in der Anfangsphase noch kein Problem, wo sich beide Teams neutralisiert haben. Als Freiburg dann aber nach 2 Standards in Führung ging, wurde das immer mehr zum Problem. Weil Werder zwar nach außen spielen konnte und auch dort ein paar gefällige Kombinationen zeigen konnte, aber so wirklich einen Raumgewinn haben sie nicht geschafft. Und auch die Stürmer, Ginma und Silva, hingen vorne in der Luft. Überhaupt waren die Stürmer nicht so richtig auch gegen den Ball eingebunden, sodass vorne nicht der Druck entstand. Das konnte man deutlich erkennen beim 0-3, als vorne niemand den langen Ball attackiert und der lange Ball auch schlecht verteidigt wird. Was man Werner so ein bisschen vorwerfen kann, ist, dass es abermals ein Spiel war, in dem es taktisch nicht ganz so lief. Es lief auch nicht grauenhaft, also man hatte ja durchaus auch Chancen, den eigenen Elfmeter zum Beispiel. Aber man hatte trotzdem nicht das Gefühl, dass hier eine zündende Idee da ist, wie man dieses Spiel noch umdrehen möchte. Auch gerade auf taktischer Ebene gab es keine große Umstellung, kein großer neuer Versuch, irgendwie an der Systematik etwas zu rütteln, auch um Freiburg vielleicht mal so ein bisschen rauszulocken, so ein bisschen zu kitzeln. Aber Freiburg konnte sich dann komplett in dieses 5-3-2 zurückziehen, auf Konter lauern und diese Konter haben sie dann bekommen. So entstand nachher ein 0-5, das vielleicht etwas hoch ausgefallen ist, aber das auch gezeigt hat, Werder braucht dringend einen neuen taktischen Plan, denn immer mehr Bundesliga-Gegner haben die richtigen Antworten.
Ja, Mensch, Malte, täglich grüßt das Murmeltier, da ist er wieder, der Matchplan. Ich wundere mich ja tatsächlich ein wenig, dass es innerhalb des Spiels keine Reaktion auf den Gegner gibt. Denn wenn du ja merkst, und das kam ja gestern relativ schnell zutage, dass sich andere Mannschaften voll und ganz auf dich einschießen, dann braucht es eine adäquate Antwort und dann braucht es vielleicht auch eine Umkehr vom eigentlichen Matchplan. Warum gibt es das nicht?
Ja, genau, das ist die große Frage. Also genau das habe ich ja vorhin auch gesagt. Werder hat einfach keinen Plan B. Und das ist ein riesengroßes Versäumnis. Man hat sich darauf verlassen, dass dieser Plan A der Mannschaft so viel Sicherheit gibt, dass man mit ihm und dann mit kleinen, nuancierten Veränderungen, die es sicherlich mal gibt, ob das jetzt mal eine kleine Umstellung von Dreier- auf Viererkette hinten ist, temporär, je nach Gegneranlauf oder so, dann mal höher pressen, niedriger pressen oder so, dass das reichen würde. Und das ist eben nicht der Fall. Und Werder ist dann nicht in der Lage, anders zu agieren, auch weil vielleicht das Spielermaterial fehlt, weil wir haben schon häufig darüber geredet, wo soll im Mittelfeld eigentlich plötzlich der Impuls herkommen, wenn Romano Schmid nicht funktioniert. Und der hat zuletzt häufig eine gute Viertelstunde bis 20 Minuten gehabt, aber jetzt gestern dann eben auch ja, mehrere Szenen, wo er den Ball wirklich eklatant verliert, dann einfach auch nicht hinterherläuft. Also wie gesagt, es krankt an vielen Ecken und Enden und es ist hundertprozentig ein Problem und das glaube ich eben auch, dass das nicht so schnell zu ändern ist, diesen Plan B zu installieren, weil wenn die Mannschaft bislang keinen hatte, wird die Saison jetzt, und befürchte ich, nicht ausreichen, da wirklich einen prägenden neuen Plan B ans Leben zu oder zum Leben zu bringen, der dann plötzlich alle anderen Mannschaften wieder überrascht und plötzlich tun sie sich schwer. Also Werder muss mit einem funktionierenden, guten Plan A und dann mit der entsprechenden Leidenschaft dazu sein Spiel durchdrücken. Es war ja gestern zum Beispiel auch wieder so am Anfang 70% Ballbesitz über sehr lange Zeit hatten die Bremer gegen die Freiburger. Also es war jetzt auch nicht so, dass die Freiburger da überragend gespielt haben. Clemens Fritz hat das super gesagt. Die mussten nicht sonderlich hochspringen, weil sie einfach einen total schlechten Gegner hatten. Und da sind wir wieder bei Statistiken zum Beispiel. 2 Kämpfe gewonnen hat Werder mehr. 54% gegenüber 46 der Freiburger. Passquote 88% besser als 78 bei den Freiburgern. Da würde man ja hinterher sagen, das ist eigentlich gut. Die Laufleistung war wieder unterirdisch, haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Genau, ja. Das sind, ich glaube, 8 oder 9 Kilometer insgesamt weniger gelaufen. Und das geht dann halt einfach nicht. Also diesmal noch viel mehr als in der letzten Woche, wo ich es ja tatsächlich noch statistisch auch ein bisschen verteidigt habe. Ich erinnere mich daran. Aber das war diesmal natürlich, so funktioniert es nicht. Wenn du zu wenig tust, kannst du gegen keinen dieser Gegner gewinnen. Das ist einfach so.
Ja, aber ich finde schon, also mich frustriert ein bisschen, wenn du jetzt sagst, wir brauchen einen funktionierenden, guten Plan A, weil Plan B können wir uns quasi gar nicht leisten, im Sinne von, wir haben gar keine Möglichkeiten.
Nein, aber wo soll er denn jetzt auf einmal herkommen? Ja, das ist also, ja die Frage. Genau. Also es hilft ja auch nicht, wenn der Trainer jetzt dann plötzlich an die Taktiktafel schreibt, ab morgen spielen wir, weiß ich nicht, ein komplett anderes System, 5-3-2 oder so. Also das ist ja nicht mal komplett verändert. Mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein. Aber du weißt, was ich meine. Also es hilft ja jetzt auch keinem, wenn er da einfach was an die Taktiktafel schreibt und plötzlich ist alles anders. So wird es ja nicht kommen, nur um den Gegner zu überraschen. Die sind ja auch nicht doof. Die stellen sich danach spätestens 10 Minuten drauf ein und dann weiß bei Werder wahrscheinlich dann wieder keiner, wie er sich jetzt eigentlich richtig verhalten soll.
Ja,
und das
aber
ist das Versäumnis, was vorher nicht gelöst wurde. Natürlich, und da sind wir wieder dabei, da hängt der Trainer mit im Boot, aber auch die Mannschaft, die anscheinend nicht variabel genug agieren kann.
Das meine ich. Also wir haben Mangel an Möglichkeiten. Carsten aus Südlohn, der unterfüttert das nochmal und schreibt, Werder fehlt im Aufbau, fehlt es im Aufbau an Ideen, fehlt es an Kreativität, sind leicht auszurechnen, Gegner warten nur auf unsere Fehler. Was ja zu einem guten Plan A gehören kann, ist, dass du mit einem anderen Kader aufläufst. Das hat ja Ole Werner gestern auch so gemacht. Duxchi, überraschend auf der Bank. Jetzt hat Silva vorne gespielt mit Ginma zusammen. Und da haben wir einen interessanten Beitrag zu bekommen, denn Patrick aus Osterholz bringt folgenden Gedanken dazu ein. Viele haben es gefordert, Dux auf der Bank, Ergebnis, Ecken immer noch super harmlos. Silva verschießt einen Elfmeter, lacht sich Dux auf der Bank nicht ins Fäustchen. Das wird er wohl nicht machen im Sinne der Mannschaft, aber natürlich unterstreicht das eben, da sind jetzt andere Akteure auf dem Spielfeld und die machen es eben auch nicht besser.
Das kann man definitiv so sehen. Also es garantiert denn natürlich niemand, dass in dem Spiel, wo es wirklich nicht lief, auch Marvin Dux nicht schlecht ausgesehen hätte. Und wir wissen auch nicht, ob er als normal Elfmeterschütze das Ding reingemacht hätte, wobei André Silva ja eigentlich auch ein total sicherer Schütze bislang immer war.
Ja, ganz kurz, ne? Also der hat bisher 12 Elfer versenkt. Ich habe das eben nochmal geguckt bei Transfermarkt und den einzigen, den er nicht gemacht hat, das war der gestern.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Super. Aber er war für mich sogar noch tatsächlich einer der Umtriebigen. Er ist ja wirklich viel unterwegs gewesen, hatte einen großen Aktionsradius, hat einfach, also es war für ihn einfach auch ein super bitterer Abend. Er hätte das Spiel in eine komplett andere Richtung lenken können. Der war noch am ehesten in der Lage, da vorne auf sich aufmerksam zu machen. Aber alle anderen, also Justin Ginn mal kaum zu sehen, Marco Grüll später nicht. Da ist dann... Tatsächlich kann man dann so argumentieren, man weiß jetzt, warum Marvin Dux halt immer gespielt hat, dass es mit ihm jetzt besser gelaufen wäre, garantiert er aber eben auch keiner, weil das eben auch ein Spiel war, das jetzt nicht unbedingt mit seinen spielerischen Qualitäten gewonnen hätte werden können.
Uwe aus Sieke wird nicht müde zu schreiben, ich bin gespannt, wie ihr die Krise wegmoderiert, die totale Verunsicherheit der Mannschaft oder Unvermögen, ich weiß es nicht, damit ist klar, wohin es in dieser Saison geht, für mich geht es wieder gegen den Abstieg und nirgendwo anders hin. Man muss sich schon fragen, warum ein Spieler wie Silva in Bremen nicht funktioniert, warum wurde er geholt? Das Thema hatten wir schon. Wir haben gesagt, er muss sich einspielen. Andererseits, wie lange noch? Und wäre tatsächlich da gestern mehr zu erwarten gewesen? Also zumindest, Was so ein Elfer angeht, klar, ein Elfer kannst du immer mal verschießen, aber er hatte ja auch zwei Chancen.
Er war auch jetzt gut gehalten, also das gehört ja auch noch zur Wahrheit dazu. Es war ja jetzt nicht so, dass er da irgendwie total lässig das Ding in die Ecke schieben wollte. Also der Schuss war schon okay und natürlich kann er den machen und dann reden hinterher alle darüber, dass er das gut gemacht hat. Dieser Kopfball ist natürlich auch ärgerlich gewesen, diese Chance, die er da vorher noch hatte, weil er da kurz noch gestört war. Also deswegen, es war jetzt nicht grausam und dafür, dass der jetzt seit 3 Wochen erst da ist, fand ich das okay. Aber das ist halt das Risiko, dass mit so einem Transfer eingehst. Das kann halt super schnell funktionieren und alle sagen, boah, da haben sie aber alles richtig gemacht. Und er braucht halt Anlaufzeit. Aber ich bin froh, dass er wenigstens ein bisschen was gezeigt hat. Ich hoffe, dass es noch besser wird, weil wenn es das nicht wird, dann war es wirklich ein Fehltransfer.
Ja, aber Uwe aus Sieke ist so sinnbildlich, steht sinnbildlich für die Werder-Fans, die gerade so ein bisschen die Geduld verlieren. Gestern waren ja 3.322 Fans vor Ort in Freiburg. Du hast mir die Zahl geliefert. Daniel hat die im Blick und findet eine absolute Frechheit, was Werder sich da leistet. Die Abwehr desolat. In jedem Spiel lassen sie sich hinten die Hütte vollknallen. Nach vorne absolut planlos, konfus und harmlos. Dunkelste Werder-Zeiten sind wieder zurück. Wie die in Bielefeld weiterkommen wollen, ist mir absolut schleierhaft. Mit so einer katastrophalen Leistung ist auch in Bielefeld Endstation und dann brennt der Baum lichterloh. Die müssen ganz schnell die Kurve kriegen und sich am Riemen reißen. Sonst verspielt die Mannschaft auch noch den Rückhalt der Fans. Bielefeld kommen wir gleich zu, aber ich finde diesen Aspekt ganz spannend. Der Werder-Fan ist sehr geduldig, aber gestern gab es ja dann auch schon einen Austausch zwischen den Spielern und den Fans nach dem Spiel. Die Mannschaft ist rüber zum Fanblock. Ich glaube, Romano Schmid ist da so in den engeren Dialog gegangen und ich hatte das Gefühl, und das hast du mir auch nochmal bestätigt, da war ja offensichtlich auch Scham dabei. Immerhin muss man sagen, stellt sich die Mannschaft eben auch und verschwindet nicht einfach in der Kabine. Das gehört sich so, aber klar, dann nochmal mit den Fans wirklich zu sprechen, das ist ja dann nochmal die nächste Stufe.
Ja, genau, aber das wäre jetzt auch die Krönung gewesen, wenn sie sich da auch noch aus der Pflicht gestohlen hätten. Also nee, es gehört sich, dass du gerade auswärts natürlich bei den Fans vorbeischaust und was die da gestern gemacht haben, da kann man wirklich nur den Hut vorziehen, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also die Stimmung, die war mir die ganze Zeit durchgesungen, egal wie schlimm das ihre Mannschaft da auf dem Platz gespielt hat und dass sie dann am Ende natürlich deutliche Worte findet. Und Amos Pieper hat es ja hinterher gesagt, die haben gesagt oder haben gefordert, dass wir uns wieder mehr für die Raute zerreißen und da haben sie recht. Insofern genau das angesprochen, was alle denken, da kommt zu wenig. Und im Umkehrschluss, da wurden ja dann auch Banner in die Höhe gehalten, totalen Blick auf Bielefeld, auf diesen Pokaltraum, der ja immer noch lebt. Ja, ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um das Spiel, weil du bist einfach de facto auf dem Papier Favorit, aber Werder ist halt, also spielt halt nicht so und da kann wirklich alles passieren und ich kann jeden Werder-Fan verstehen, der da fürchtet, dass es da das Pokal ausgibt. Und das zeigt dann natürlich auch die Reaktion der Spieler. Also ein Romano Schmid, genau, der kam dann hinterher zu uns und sagte, ey, ich schäme mich hier total. Ich hatte aber gerade eben auch Gänsehaut, weil wenn man sieht, was die Fans hier mit uns machen, ist das schon krass. Niklas Stark sagt, es fühlt sich gerade so an, als hätten wir das nicht verdient, aber es macht auf der anderen Seite auch unheimlich stolz, solche Fans zu haben. Also ich, vielleicht ist das dann auch so ein Moment, wo sie hinterher sagen, boah, da haben wir es endgültig begriffen, dass das hier von uns allen scheiße ist. Aber da muss man wirklich den Fans ein ganz großes Kompliment machen, nicht nur wegen der weiten Fahrt, nicht nur am Freitagabend, ja, aber dass sie das Gespür für die Situation haben, den Finger in die Wunde zu legen und trotzdem aber sich nicht mit bösen Worten zu verabschieden, sondern zu sagen, ey, Chapeau, also wir sind für euch auf jeden Fall da, aber jetzt müsst ihr bitte liefern.
Ja, es sind keine Gutwetter-Fans, sondern es sind Allzeit-Fans, ja, egal welches Wetter gerade herrscht. Und gerade ist nun mal ein bisschen Weltuntergangsstimmung. Finde ich auch, absolut starkes Rückgrat. Und Axel aus Kiel, der reiht sich da ein, der relativiert mit seinem Beitrag nämlich, was viele andere geschrieben haben. Mir ist es wichtig, auch diese Sicht mit einzubringen. Ich lese mal vor. Moin, habe gerade die Benotung der Werder-Spieler nach dem Spiel gegen Freiburg durch die Deichstube gelesen. Da habe ich wohl ein anderes Spiel als die Deichstube gesehen. Natürlich ist das Endergebnis heftig. Bis zum 0:3 war die Leistung der Mannschaft aber meiner Meinung nach in Ordnung. Werder bestimmte das Spiel, erzielte jedoch kein Tor. Freiburg hatte in Halbzeit 1 kaum mehr als 2 Torschüsse, erzielte jedoch 2 Tore. Auch die Kommentatoren bei DAZN waren mit der Leistung der Mannschaft einverstanden. Dass die Mannschaft nach dem dritten Gegentor wieder in Althoffenheim-Muster zurückfiel, stimmt allerdings auch. Ich halte es aber für unfair, fast der gesamten Mannschaft die Note 5 oder schlechter zu geben. Was hat die Deichstube denn davon, die Spieler derart herunterzuputzen? Eine Benotung zwischen 3,5 und 4,5 wäre angemessener gewesen, meiner Meinung nach. Dienstag wird Bielefeld mit mindestens 3 Toren Unterschied bezwungen. Und dann ist er nochmal so in sich gegangen, in einer weiteren Nachricht hinterhergeschoben, möchte meine Aussage, dass die Deichstube die Spieler herunterputzt, zurückziehen. Uns allen liegt Werder am Herzen. Vielleicht bin ich etwas zu milde mit der Beurteilung der Mannschaft und jetzt höre ich auf zu schreiben. Ach, lieber Axel.
Oh, Grüße, sehr schön.
Ja, du, ich mache hier gerade so ein Herzchen in die Luft, weil du hast so recht, wir sitzen ja alle in einem Boot und es gilt, die Kräfte zu bündeln. Und schön, dass du nochmal so diese positiven Vibes auch reinbringst, ja. Muss sich ja auch keiner für seine Meinung schämen, wenn du das Spiel so überhaupt gelesen hast. Völlig in Ordnung. Und du unterfütterst das Ganze ja auch nochmal mit deinen Argumenten. So, und lieber Axel, ich war schon bei dir, Malte, gedanklich. Lieber Axel, ich schieb das jetzt mal rüber zu Malte, denn der soll sich jetzt mal rechtfertigen für die Noten. 8-mal die Note 5, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gegeben hat. Und keine Note war besser als eine 4,5, aber du konntest da einfach auch nicht mehr rausziehen offensichtlich, oder?
Nein, wirklich nicht. Also wenn du auswärts mit 0:5 verlierst, also da, bei allem Respekt, ich bin wirklich gerne bereit, auch irgendwo mal eine 3,5 an einem schlechten Tag zu geben, aber ich wüsste nicht wem, ehrlich gesagt. Also da war wirklich niemand und das war einfach eine schlechte Leistung, vor allem in der zweiten Halbzeit. Wenn sie so weitergespielt hätten wie in Durchgang 1, okay, vielleicht wäre da noch irgendeiner nach einer 0:2 Niederlage mit einer 3,5 ins Ziel gekommen oder was auch immer. Aber nach dem Debakel und Offenbarungseid in der zweiten Hälfte darf man sich dann auch nicht wundern, wenn man mit einer 5 nach Hause geht. Also da hätte man auch noch strenger sein dürfen. Gehe ich ausnahmsweise mal nicht konform damit, die Spieler besser zu bewerten. Aber finde ich schön, dass es diese Reaktion ja auch mal gibt, weil tatsächlich der Tenor ist ja sonst eher,
ja, genau,
gibt ja nicht wie letztes Mal eine 7 oder eine 8 oder was.
Ja, genau. Das geht auch andersrum tatsächlich. Deswegen war es mir auch wichtig, Axel da einmal zu Wort kommen zu lassen. Jetzt sind wir doch dafür, dass wir einen kurzen Podcast machen wollten, zeitlich schon wieder voll am Limit, wir zwei, weil wir wollen ja noch den Ausblick wagen. Dienstag 20:45, jeder hat sich das eingetragen, Pokalfight gegen Bielefeld. Nicht die beste Ausgangslage für das Viertelfinale. Die Frage ist jetzt, wie soll Werder das Ruder rumreißen, aus der negativen Stimmung positive Energie machen innerhalb von 48 Stunden, mein Lieber. Liefer uns das Patentrezept und ich entspanne mich auf dem Sofa am Dienstagabend.
Ah, okay. Ja, bin ich dafür zuständig? Ich versuche mal.
Ja.
Also genau das habe ich Ole Werner ja auch gefragt, eben aufgrund dieser ganzen Probleme, die er da aufgezählt hat. Wie will sich das eigentlich so schnell lösen lassen, dass man bis Dienstag plötzlich ein anderes Gesicht zeigen kann? Und er sagte, er hat die Hoffnung, eben weil, wenn alle wieder an sich arbeiten und dann eben auch mannschaftlich und sich daran erinnern, also es sei ja noch gar nicht so lange her, da hat er natürlich recht, dass die Mannschaft eben auch funktioniert hat. Das ist sicherlich ein Punkt, der Hoffnung geben kann. Aber ich glaube, ein Schönheitspreis ist da eh nicht zu gewinnen am Dienstag.
Das ist ja auch Stadion. Egal. In genau Schönheit richtig. Sterben ja. Wollen wir nicht. Also sorry,
aber nee, das ist richtig. Sowas ja, aber von über Latten. Ja, aber den Eindruck hat man ja momentan bei Werder, dass er lieber in Schönheit gestorben wird, als da wirklich dreckig notfalls oder mit allen anderen Mitteln eben diesen Sieg über die Linie zu ziehen. Und natürlich ist da ein Gegner, der Außenseiter ist, der sportlich ganz andere Mittel hat, der aber auch einen DFB-Pokal-Traum hat. Und da wird eben auch das Stadion hinter der Mannschaft stehen, weil was haben die denn zu verlieren? Wenn die am Ende verlieren, dann wird jeder sagen, gut, Bielefeld ist halt raus, Werder ist weiter. Die Fallhöhe für Werder ist viel, viel größer, gerade in der jetzigen Situation. Klar, ja. Sportliche Krise, mega angeschlagen, die Mannschaft funktioniert nicht. Deswegen sage ich, da geht es jetzt nicht um schönes Fußballspiel, sondern du musst einfach auf Teufel komm raus diesen Sieg erarbeiten, erkämpfen und zwar bitte mit fairen Mitteln. Also nicht, dass da irgendwie einer nach 2 Minuten direkt auf Kniehöhe den Gegner umnietet und im schlimmsten Fall gibt es relativ schnell eine personelle Unterzahl, damit ist auch niemandem geholfen. Es muss aber einfach erkennbar sein, dass diese Mannschaft für diese Ziele, die sie ja angeblich alle verfolgt, und ich rede jetzt gar nicht von 40 Punkten und ich rede auch nicht von Europa, sondern ich rede einfach nur von diesem ganz sensiblen Ziel, was die Mannschaft sich gestellt hat, sie möchte besser abschneiden als in der vergangenen Saison. Das sind ja auch nicht allzu viele Punkte, die da noch fehlen. Aber um das zu erreichen, muss man einfach das Gefühl haben, und ich glaube, das ist auch das, was die Fans ausdrücken wollen, dass die Mannschaft das auch wirklich will.
Also ich bin ja keine Psychologin, aber ich würde ja sagen, dass man es kopfmäßig hinkriegen muss. Und lieber Tim, da gebe ich dir jetzt mal eine Antwort, obwohl ich ja hier eigentlich nur die Fragen stellen soll. Der Tim hat nämlich geschrieben, gebt mir bitte irgendeinen Strohhalm, mit dem ich doch noch positiv gestimmt nach Bielefeld fahren kann. Ich schlage ja vor, die Mannschaft schiebt jetzt mal den kompletten Wettbewerb der Bundesliga beiseite und nimmt sich das vor, was sie bisher geschafft hat im DFB-Pokal und schaut nur auf die Leistung dort, ja? Also versucht sich wirklich nur auf diesen Wettbewerb zu konzentrieren und schöpft daraus die Kraft. Und du hast gerade den einen Punkt genannt und das muss der Strohhalm sein. Es hat gut funktioniert. Nicht in den letzten Spielen, aber davor. Da ist was in der Mannschaft, da ist ein Funke. Den müssen wir jetzt wieder anzünden, damit daraus ein Feuer der Leidenschaft entsteht. So nämlich. Oder? So,
aber die schöneren Spiele, um das ein bisschen einzudämmen, gab es dann ja schon in der Liga. Ne? Also wenn ich mich im Pokal erinnere, dieser Auftritt in Paderborn, der
egal.
War zwar erfolgreich, aber wirklich schön war der auch nicht.
Und aber da spricht doch keiner mehr. Ist doch egal, Malte. Ja, da redet doch keiner. Weißt du, wir wissen, wo wir angekommen sind. Ist mir doch egal, wie die in Paderborn gespielt haben. Ich weiß, das ist natürlich deine Rolle, aus der heraus du sprichst. Hast du ja auch recht. Aber nehmen wir noch Jürgen aus dem Hunsrück mit rein. Der gibt uns auch noch ein bisschen Kraft. Erstmal schreibt er, die Region um Bremen hat wohl im Verlauf der Rückrunde den höchsten Lieferbedarf an Doppelherz in der Bundesrepublik. Brutal als Werder-Fan dieser Tage. Momentan fehlt einem die Fantasie für den Turnaround und jetzt steht ausgerechnet so ein wichtiges Spiel wie gegen Bielefeld an. Aber Wunder gibt es immer wieder. Auf geht's, Werder. Und Daniel aus Göppingen, den nehmen wir auch noch mit, der schreibt, am Dienstag wird Werner und die Mannschaft liefern. Immer, wenn niemand an Werder glaubt und im freien Fall war, waren wir erfolgreich. Berlin muss das Ziel sein, sowie die 40 Punkte plus X.
So, das nehmen wir mit, das klingt gut.
So nämlich. Ja, aber ich bin total bei dir. Also ich möchte jetzt meine eigene Euphorie auch wieder ein wenig einbremsen. Werder ist auf dem Papier klarer Favorit, aber das ist eben nicht viel wert, wenn du nichts draus machst.
Genau so ist es. Hm. Amen.
Amen. Das lassen wir so, oder?
Ja.
Ja, wer macht denn...
Reicht jetzt auch.
Ja, es reicht jetzt. Es ist alles gesagt. Wer macht denn Mittwoch mit mir diesen Podcast eigentlich?
Kollege Daniel Kurteus. Und der hat hoffentlich dann eine bessere Quote als ich in diesem Jahr und wird dann nicht 3 Punkte, aber zumindest das Weiterkommen mitbringen. Das wäre doch schon mal was.
Ich sag deshalb auch, weil Daniel Kurteus ja, egal was um ihn rum geschieht, immer ganz klar bleibt und ruhig und bei sich ist. Von daher kann mir dann am Mittwoch gar nichts passieren, egal ob ich mich heiß rede, mich freue. Daniel wird's einfangen. Freue ich mich
wenigstens drauf. Einer, der auch am Dienstag kühlen Kopf bewahrt. Das kann sehr wertvoll sein da in Bielefeld.
Absolut. So, was machst du jetzt noch? Wirfst du dich in ein Bächle in Freiburg oder was hast du noch vor dort?
Das wäre echt noch eine Überlegung, mich jetzt einfach ins Bächle zu werfen. Das stimmt. Ja, irgendwas. Also ich werde sicherlich noch dieses ganz schlimme Erlebnis von gestern Abend wegschreiben, damit ich es von der Brust habe und mich dann in irgendwelchen Weingläsern ertränken. Ich fahre tatsächlich erst am Sonntag zurück. Also ich genieße es hier noch ein bisschen und hoffe aber, dass mir jetzt nicht noch irgendwie Freiburger Trikots über den Weg laufen. Das brauche ich heute nicht mehr.
Nee, das kann ich verstehen, aber im Grunde, die Fans können ja auch nichts dazu.
Nein, natürlich nicht. Das sind also, alles sehr nette Menschen.
Das sind, glaube ich, nette Menschen da unten. Mach's dir mal schön. Da ist bestimmt eine ganz gute frühlingshafte Temperatur. Ja, du kühlst wieder runter, musst du aber gar nicht so sehr wie ich. Ich versuche das auch. Und wie war das? Ein bisschen Doppelherz. einnehmen, ja, das soll genau helfen. Genau, und ihr könnt ja auch zusehen, dass ihr euch wieder einigermaßen reguliert, dass ihr gut durchs Wochenende kommt. Wenn euch noch was umtreibt, dann schickt uns eure Stimmen und Meinungen rüber an die 0160982 1 3 mal die 8 und die 4. Wenn ihr das gut fandet, lasst uns Liebe, 5 Sterne Deluxe da, darunter machen wir es nicht. Cheers vom Nachspieldeich, es war uns eine große Freude mit euch. Ihr hört uns auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es diese Formate so gibt. Also bis dann.
Macht's gut, ciao.